wir wollen, dass die Interaktion einen Kostenfaktor auf der User-Seite hat, damit es eben eine Wertigkeit bekommt, damit es nicht inflationär sein kann, damit es ein echtes Signal ist.
Herzlich willkommen zu der Bitcoin-Effekt. Heute mit Niklas Eggebrecht von Starbucks.
Moin moin.
Und natürlich auch mit dem freundlichen Daniel Wingen.
Ja, hallo, natürlich, immer freundlich.
Ja, es geht logischerweise um Starbucks, aber bevor wir damit anfangen, hast du einmal die Blockzeit für uns?
Selbstverständlich, aktuell sind wir bei 766130.
Ein wunderschöner Block. Dann würde ich sagen, magst du einfach mal ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du, was machst du?
Ja, klar, gerne. Also ich bin Niklas, wie du gerade schon gesagt hast. Im Bitcoin-Space kennt man mich wahrscheinlich eher als Egge, mein Pseudonym. Super kreativ, wenn man sich überlegt, dass mein Nachname Eggebrecht ist. Genau, ich bin jetzt seit circa 2 Jahren Teil des Bitcoin-Space. Bin wahnsinnig interessiert einfach reingestartet und als Hobby-Bitcoiner sozusagen unterwegs gewesen für eine lange Zeit. Hab tatsächlich sehr wenig anderes gemacht, also natürlich irgendwie Job nebenbei und ein bisschen in der Werbung habe ich gearbeitet. Aber so meine Freizeit war eigentlich dann, seitdem ich es entdeckt habe, für mich größtenteils Bitcoin. Und jetzt ziemlich genau seit einem Jahr, vielleicht jetzt 13 Monate her, bin ich dann halt auch beruflich eben in den Bitcoin-Space eingestiegen und habe gemeinsam mit 2 Amerikanern Starbucks gegründet. Die Firma dahinter heißt tatsächlich eigentlich Lightning Digital Entertainment Incorporated, aber weil der Unterschied zwischen Produkt und Firma nicht so wirklich relevant ist für unsere gesamte Kommunikation, sagen wir eigentlich immer, wir haben Starbucks gegründet. Und ja, ich weiß nicht, soll ich schon ein bisschen einsteigen, was Starbucks ist und was es macht, oder kommen wir?
Sehr gerne.
Ja, klar. Sehr gerne. Starbucks ist eine Plattform für Content Creator, die komplett auf Bitcoin fußt, auf Bitcoin und dem Lightning-Netzwerk. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das persönliche Favoriten-Social-Network, aber eben halt mit Zahlungen dran. Die ursprüngliche Idee war es, Creatern zu helfen, ihre Monetarisierung eben besser und vor allen Dingen fairer durchführen zu können, also die Monetarisierung ihres Contents. Mittlerweile haben wir aber halt ganz, ganz viele andere Use Cases noch dazu entdeckt, wie zum Beispiel diese Informationen über Spenden, die ja durch das Lightning-Netzwerk eben in ganz kleinen Beträgen halt auch passieren können, eben auch tatsächlich als Signal für Relevanz zu benutzen. Das heißt, es geht schon noch darüber hinaus, einfach nur durch Monetarisierung oder durch Spenden zu monetarisieren, sondern eben halt auch, was können wir noch damit machen? Können wir vielleicht Content-Suggestions oder Feeds bauen, die halt sich tatsächlich an ökonomischem Signal orientieren, anstatt diesem total inflationären und durchweichlichten Attention, was es halt auf den Legacy-Social-Networks immer gab, ne? Dass es irgendwie, ja, das Video hat jetzt so und so viel Watchtime bekommen, deswegen muss das relevant sein, was halt eine wahnsinnig biased Metrik eigentlich ist, weil wenn ich ein cooles Clickbait-Video mache, dann kriegt das halt auch viele Klicks und Watchtime, ist aber eventuell gar nicht wirklich wertvoller Content. Mhm. Und ökonomisches Signal ist halt viel wertvoller. Also wir sind noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase, wo wir immer wieder, wenn wir irgendwas Neues machen, weil wir dafür irgendeinen Grund sehen, wie zum Beispiel die Monetarisierung, auf einmal irgendwas entdecken, wo wir sagen, Mensch, guck mal, wir haben noch was gefunden, was quasi Starbucks halt so extrem differenziert oder grundsätzlich Plattformen, die auf Bitcoin fußen, so dermaßen differenziert von Legacy-Plattformen. Genau. Also man könnte uns auch als großen Proof of Concept bezeichnen, wobei das vielleicht nicht ganz fair wäre, aber wir sehen uns auf jeden Fall auch so ein bisschen in dieser Research-Ecke.
Sehr spannend. Magst du vielleicht mal einfach erzählen, wie kamt ihr überhaupt dazu, Starbucks zu gründen? Was war so ein bisschen die Background-Story? Wahrscheinlich, ne, schon viele Male erzählt, aber ich glaube, für die, die noch gar nichts damit zu tun haben, einfach mal spannend zu sehen, wie kamt ihr zu dem Thema?
Ja, klar. Also der Grund damals war tatsächlich eine Adult-Plattform oder eine Plattform, die sich zum größten Teil auf Erwachseneninhalte konzentriert mittlerweile, und das ist OnlyFans. Denn OnlyFans hat damals, gab's eine große News, es war 2021 genau im Spätsommer, gab's eine große News, dass sich die Plattform dazu entscheiden würde, Erwachseneninhalte eben von der Plattform zu streichen oder zu verbannen.
Und weil sie dazu gezwungen wurden von ihrem Zahlungsdienstleister, ne? Das war ja das Hauptproblem.
Genau, das ist genau der naheliegendste Grund sozusagen, und das sieht man, das ist halt auch etwas, was in der Legacy-Payment-Welt dauernd passiert, ne? Also wenn man mal anfängt, danach zu suchen, nach Firmen, die Business-Entscheidungen, also wirklich schwerwiegende Business-Entscheidungen treffen mussten, weil sie sonst eben den Support von Visa, Master zum Beispiel verlieren würden oder PayPal oder sonst irgendjemanden. Das ist echt krass, wie viel man dort findet, also wie viele Unternehmen gravierende Entscheidungen treffen müssen, weil sie eben Angst haben, dass sie ansonsten ihr Zahlungsdienstleister verlieren. Und so war das bei OnlyFans eben auch, dass dort eben Druck aufgebaut wurde und man sich dann dazu entschieden hat, oder kurzzeitig, mittlerweile sind sie zum Guten für die ganzen Creator dort auch da ein bisschen zurückgerudert. Aber das war eben damals die Ansage, dass sie jetzt eben 18-Plus-Inhalte von der Plattform verbieten müssen, um halt mehr Brand-Safety zu haben und eben mehr Safety in diesem ganzen Payment-Network. Und vor allen Dingen auch weniger Risk. Und das, also aus ihrer Sicht weniger Risk oder beziehungsweise aus dem Zahlungsdienstleister weniger Risk. Und das war für uns so ein bisschen der Anstoß, auch wenn wir gar keine Plattform gebaut haben, die sich Richtung Adult fokussiert. Aber das war der Anstoß für uns, weil wir gesagt haben, wie könnte es eigentlich sein, dass ein Zahlungsdienstleister, also ein tatsächlich ganz normales Unternehmen, diese Machtposition in dem globalen Markt eigentlich hat im digitalen Bereich. Also wir sprechen hier nicht davon, dass wir irgendwie lokal abhängig sind von Visa, Master zum Beispiel, sondern eigentlich ist jedes Unternehmen auf der ganzen Welt, vielleicht den asiatischen Raum ein bisschen ausgenommen, weil da WeChat eben diese Position einnimmt, aber in der westlichen Welt bist du als digitales Unternehmen 100% davon abhängig, dass dich ein Zahlungsdienstleister unterstützt, zumindest wenn du Fiat-Payments anbietest. Und das ist ja das Geile an Bitcoin, dass du dein eigener Zahlungsdienstleister sein kannst, wenn du möchtest. Du musst es nicht unbedingt sein, aber es geht gar nicht unbedingt um die Kreditkarte, die schlecht ist, sondern das Problem in dieser Rechnung ist eigentlich immer der Zahlungsdienstleister. Es ist immer die dritte Partei, von der du dich abhängig machst. Und wenn es keine Alternative gibt, und das ist bei Digital Payments im Fiat-Bereich eben nun mal so, dass es eigentlich keine Alternative gibt. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt Kreditkartenpayments selber, weil mich will keiner unter Vertrag nehmen. Wenn es keine Alternative gibt, bist du aufgeschmissen. Und das ist das Geile an Bitcoin.
Vor allem dann, wenn natürlich dein Businessmodell von den Zahlungsflüssen abhängig ist. Also wenn du dir einen Prozentsatz von diesen Zahlungsflüssen als dein Hauptbusinessmodell einkalkuliert hast. Ich meine, sicherlich kann man über Werbung irgendwie das Thema lösen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt es auch nicht so gut an in der Kombination. Aber gerade die Abhängigkeit von den Zahlungsflüssen, die sorgt dann auch dafür, dass diese Abhängigkeit von den Zahlungsanbietern dann auch zustande kommt.
Ja, wenn du es noch ein bisschen weiter abstrahierst, dann ist es eigentlich egal, sobald du im Digital, also klar, es gibt Business Cases, die brauchen vielleicht nicht unbedingt eine Kreditkartenrail. Aber selbst wenn du dich durch Werbung monetarisierst in einem digitalen Realm oder du möchtest Ware verkaufen, spätestens die Bank ist dein Punkt. Mhm. Es gibt kein Bargeld im Internet. So, das ist halt einfach so. Du kannst, wenn du Creator bist, sagen wir mal, du bist Künstler von physischer Kunst, kannst du immer auf die Straße gehen und kannst sagen, okay, vielleicht ist es nicht der beste Weg, aber ich kann meine Kunst hier direkt vor meinem Haus gegen Bargeld verkaufen und daran kann mich jetzt erstmal keiner hindern. Also, ne, klar, physisch könnte mich vielleicht jemand dran hindern, aber so, zumindest nicht auf einem Protokoll-Level. Und das gibt's im Internet halt nicht. Du brauchst immer einen Zahlungsdienstleister und entweder hast du eine Währung, wo du das selber sein kannst, wie bei Bitcoin. Oder du hast halt eine Währung, wo das ein komplett geschlossenes Permission-System ist, wo du halt immer auf eine dritte Partei irgendwie angewiesen bist.
Das ist ein mega wichtiger Punkt, glaube ich. Wir reden ja ganz häufig darüber, dass die Gebühren und die Konditionen und die Geschwindigkeiten und so weiter von diesen klassischen Zahlungswegen sind, ne, dass die halt einfach nicht gut sind und dass Bitcoin und Lightning da deutlich besser sind. Aber diese Abhängigkeit in den Unternehmensentscheidungen und gerade bei, also OnlyFans hat ja, ich weiß nicht, 80% oder so Adult-Content, das hat ja wirklich den Großteil ausgemacht. Wenn die es tatsächlich gezwungen gewesen wären, das zu verbieten, dann wäre die Plattform quasi tot gewesen. Also ne, das wäre einfach vorbei gewesen. Und deshalb hätten die es wahrscheinlich auch nicht freiwillig gemacht. Aber wenn du halt gezwungen wirst, weil sonst du das plötzlich nicht mehr monetarisieren kannst, dann ist das ja ein Riesen-Case. Und also wie du schon sagtest, es sind schwerwiegende Business-Entscheidungen, die du nicht unabhängig treffen kannst von den Policies deines Zahlungsdienstleisters.
Genau, und es muss ja nicht mal dieser Adult-Bereich sein. Also du kannst ja, egal was für ein Shop du bist, sagen wir mal, Lieferando darf ab morgen keine Kreditkarten und kein Klarna mehr anbieten. Die gehen sofort in Deutschland, können die ihre Marktposition vergessen. Ne, weil ich weiß nicht, wie das euch geht, aber selbst wenn man noch mit Fiat unterwegs ist, wenn ich auf einer Seite bin, wo ich eine Vorkasse mit Überweisung machen muss, dann ist das eine riesen Barrier für mich. Mhm. Na, wenn ich halt weiß, okay, da muss ich jetzt die Überweisung machen, die muss ich händisch machen, 2 Tage später kriege ich dann die Bestellbestätigung und dann, ne, also wir leben in so einer schnellen Welt, die Leute sind es gewohnt und wir kommen mittlerweile in einen noch krasseren Raum rein, wo jetzt der Standard Apple Pay wird oder Google Pay, was ja nochmal eine Stufe schneller ist, nochmal eine Stufe weniger Reibung. Und je mehr wir uns da reinwimmeln, desto mehr Abhängigkeit bilden wir eigentlich. Ne? Weil bei Klarna bist du nicht nur abhängig von der Bank, sondern du bist auch abhängig von Klarna. Bei Apple Pay bist du nicht nur abhängig von Apple, sondern halt auch von der jeweiligen entweder Bank oder Kreditkartenfirma oder was weiß ich, ne? Also dem Netzwerk, dem Visa-Netzwerk und vielleicht deiner Bank, weil die stellen die Kreditkarte aus und Apple. Also wir bauen immer mehr Abhängigkeiten. Und das ist aus einer Risk-Management-Sicht eigentlich echt eine ziemlich blöde Geschichte.
Von dieser Perspektive aus betrachtet, seid ihr denn jetzt auch komplett unabhängig von diesen Zahlungskanälen? Also setzt ihr wirklich rein nur auf Bitcoin und auf Lightning? Und wie geht ihr mit den Nachfragen der Kunden nach vermutlich Fiat-Geld um? Also ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht nur Bitcoiner auf eurer Plattform sind, sondern vielleicht auch Content-Creator, die in erster Linie ja, Fiat auch erhalten wollen. Seid ihr da komplett unabhängig? Oder vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, sie wollen in Fiat bezahlen. Ne? Also vielleicht nochmal, um das ganz kurz klarzustellen für diejenigen, die jetzt mit Bitcoin nicht so bewandert sind und noch nicht so tief drinstecken. Also Fiat meint natürlich Euro, Dollar und so weiter. Also die klassischen Währungen, die vom Staat herausgegeben werden.
Also wir als Unternehmen sind noch nicht komplett auf den Bitcoin-Standard umgeswitcht. Das hat zum einen einfach also zum einen ist es eine Frage von, wir sind ein VC-funded Unternehmen, das heißt, wir haben eine Finanzierungsrunde mit externen Finanzierungsgeldern gemacht. Dann ist halt die Frage, was sagt jetzt mein Stakeholder eigentlich dazu, wenn er mir halt Dollar gibt? Ich tue das in Bitcoin, das ist halt auch eine Stakeholder-Frage. Das ist der eine Punkt. Und dann muss man diese Entscheidung, und wir sind aktuell in einem sehr intensiven Prozess, wo wir das durcharbeiten und uns überlegen, wie können wir unabhängiger sein, wie können wir mehr auf Bitcoin arbeiten. Natürlich ist es aber auch eine Liquiditätsfrage, gerade bei einem volatilen Kurs. Also wir können sehr, sehr froh sein, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir Funding bekommen haben, was eben so ziemlich genau vor einem Jahr war, nicht in Bitcoin gegangen sind, weil das wäre für uns als kleines Unternehmen mit einem Pre-Seed, was jetzt nicht so einen riesen, ich sag mal, einen riesen finanziellen Spielraum hatte, sondern halt Geld bekommen hat, mit dem es tatsächlich auch arbeiten muss, tatsächlich ein Liquiditätsproblem gewesen. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie den Kurs uns angucken, das ist der eine Punkt. Und zum anderen limitiert man sich natürlich auch ein bisschen weil wir eben noch nicht auf so einem großen Adoptionslevel von Bitcoin sind, in der Möglichkeit, was kann ich mit dem Geld eigentlich machen? Kann ich wirklich alle Dienstleister bezahlen? Kann ich jetzt einfach irgendeinen Programmierer anstellen, dessen Expertise passt? Oder muss ich halt zusätzlich jemanden finden, der auch in Bitcoin bezahlt werden kann? Also deswegen, das US-Bankkonto oder das internationale Bankkonto zusätzlich, solange es geht.
Das verstehe ich voll und ganz. Also ich meine, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den aber vermutlich auch jeder versteht, dass man als Unternehmen aktuell nicht 100% in Bitcoin gehen kann. Vor allem nicht dann, wenn man auch kurzfristig Liquiditätsbedürfnisse hat. Und das ist eigentlich bei jedem aktiven Unternehmen der Fall. Du kannst nicht komplett nur in Bitcoin agieren. Das funktioniert als Unternehmen nicht, ganz klar. Ich meinte aber auch eher die Konnektivität zu Fiat und zu den Fiat-Zahlungsmethoden für die Nutzer hin. Also ne, kann ich als Nutzer über Fiat-Zahlungsmethoden auch einzahlen, beziehungsweise mir als Content-Creator auch auszahlen lassen?
Also wir haben derzeit eine Integration mit Asteco, wo man eben über Asteco Bitcoin auf der Plattform tatsächlich kaufen kann. Wir sind aber in der Art und Weise, wie wir das Ganze strukturieren, sehr bedacht darüber, dass wir eben keine große Abhängigkeit schaffen und dass unser Business immer dann auch funktionieren würde, würden wir diese Rail am nächsten Tag verlieren. Also bei der Asteco Rail ist es halt nicht nur eine Abhängigkeit von Visa Master, die ja immer gegeben ist, sondern eben halt auch eine Abhängigkeit von Stripe in dem Fall. Das heißt, es gibt da schon viele, viele Risikofaktoren oder Abhängigkeiten, die sich bilden. Die Zahlung selbst auf der Plattform und unser eigenes System, was wir geschaffen haben, ist halt tatsächlich Bitcoin, sogar Lightning only. Also du kannst das Einzige, was eben geht, ist vom Main Layer einzahlen, aber du kannst tatsächlich auch nicht aufs Main Layer auszahlen. Aktuell ist es halt eine wirklich Lightning only Integration. Und die Idee, die wir eben haben, ist dort immer wieder diese On- und Off-Ramps einzubinden, die eben gerade verfügbar sind, aber das Business eben nie darauf beruhen zu lassen. Und tatsächlich fokussieren wir uns jetzt auch kommunikations- und marketingtechnisch viel weiter auf die Bitcoin-Community. Das ist nämlich tatsächlich ein ziemlich großer Markt. Das wird oftmals von Unternehmen, die in diesem Bereich entstehen, halt ein bisschen unterschätzt. Alle haben immer das Gefühl, wir müssen global gehen. Aber für ein mittelständisches Unternehmen oder für ein mittelgroßes Unternehmen ist es halt tatsächlich auch erstmal ein Riesenmarkt, den man erstmal erobern muss, bevor man halt wirklich sagt, ja komm, wir müssen jetzt an die ganzen No-Coiner denken und die halt auch noch mitnehmen. Weil das natürlich extrem kompliziert ist, das allen recht zu machen.
Was habt ihr so für, also vielleicht ist das ein guter Übergang, einfach mal, was habt ihr so für Content, was habt ihr so für Creator, wer sind eure Nutzer? Also wer tummelt sich auf Starbucker?
Also das ist eine krasse Mischung aktuell, weil wir immer wieder viele Leute reinbekommen, die halt einfach mal gucken wollen, was da abgeht. So ein bisschen wie als Instagram neu war und dass einfach Leute hingekommen sind und, keine Ahnung, ein Foto von ihrem Schreibtisch gemacht haben. Da steht irgendwie ein Glas drauf, da wird dann ein Foto gemacht, dann lade ich das hoch, einfach nur um zu gucken, wie es funktioniert und was es tut. Mhm. So, davon gibt es halt sehr viel aktuell, ne, wo man so ein bisschen sagt, okay, gut, da wollte jemand offensichtlich die Plattform gerade ausprobieren. Dann ist es Educational Content, ne? Also der Blogtrainer ist zum Beispiel auf der Plattform und teilt dort aktuell halt hauptsächlich die Blogposts, die er so auf seinem Blog postet. In Zukunft hoffentlich auch Videocontent. Wir haben aus dem Bitcoin-Bereich so ein paar, also zum Beispiel der Orange Mike, der sich eben auf Privacy fokussiert, der macht mittlerweile auf Starbucker auch Livestreams. Also so diese Bitcoin-Community, die sich dort tatsächlich tummelt. Und dann haben wir einfach so ein paar Lifestyle-Accounts, die sich halt auch einfach so ein bisschen halt um Entertainment kümmern oder halt, wie gesagt, einfach das persönliche Urlaubsfoto teilen wollen. Also es ist halt tatsächlich, ich glaube, der Vergleich mit Instagram ist ganz gut, nur dass wir halt versuchen, ein bisschen multimedialer unterwegs zu sein. Das, was Instagram jetzt ja mit den Reels oder mit den IGTV, wie es ja ursprünglich hieß, halt eben auch versucht. Aber wir wollen halt tatsächlich auch eine Plattform bieten, wo jemand, der jetzt wirklich richtig wertigen Content, und ich meine das gar nicht abwertend, ne? Also ich bin auch der Meinung, wir sollten eine Plattform haben, wo jeder ein Urlaubsfoto posten kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes darin jetzt Wert sieht, ist ja doch etwas geringer, als wenn ich mich hinsetze und tatsächlich irgendwie einen Podcast mache oder ein Tutorial aufnehmen über irgendetwas oder ein Erklärvideo, ne? Und für diese Leute wollen wir halt eben die Plattform schaffen, dass sie das eben auch angemessen monetarisieren können oder eben halt Spenden bekommen können. Das ist auf YouTube total absurd, ne? Also du kommst auf YouTube, sagst, ich habe geilen Content. Du hast sogar Leute, die sich das angucken. Aber wenn du, ich sag mal, nur 500 Leute hast, die deinen Content regelmäßig gucken, dann können die dir kein Geld geben. Die können deinen Livestream nicht monetarisieren und du verdienst nichts an der Werbung, die auf deinen Videos geschaltet wird, weil du YouTubes komische Grenze für Monetarisierung gar nicht überschreitest mit 500 Abonnenten. Das ist völlig absurd. Und das ist bei uns halt anders. Ne? Du kommst auf die Plattform, hast einen Fan, der dir gerne 10 Euro zahlen würde, oder ne, in Satoshi natürlich. Kann er machen. So, also in Bitcoin. Wir denominieren tatsächlich alles in Dollar, weil wir eben diese Eintrittsbarriere nicht so hochhalten wollen, dass dann auf einmal, also ich meine, selbst ich als Bitcoiner, wenn ich einen Preis in Satoshi sehe, also in Bitcoin, muss ich immer umdenken, das ist jetzt in Euro. So, weil jeder, der was anderes behauptet, lügt meiner Meinung nach. So, also es kann natürlich sein, dass manche Leute den Kurs komplett im Kopf haben, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht, dass die Leute oder die Masse anfängt, in Bitcoin zu denken bei der Bepreisung. Deswegen denominieren wir alles in Fiat, aber die Zahlungsabwicklung ist eben komplett auf dem Bitcoin-Netzwerk.
Wenn jetzt jemand, um einfach mal den Prozess, wie fängt man bei euch an? Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen würden und sagen, oh, der Bitcoin-Effekt, wir sind ja noch gar nicht auf Starbucker, wir wollen damit jetzt mal anfangen, wie würde man sowas angehen?
Ja, also zum einen solltet ihr auf jeden Fall auf Starbucker sein, das ist ganz, ganz klar natürlich.
Aber wir machen doch keine Livestreams.
Nee, ihr könnt auch Videos hochladen, ne? Ihr könnt auch die Videos auf Starbucker teilen. Okay. Ja, das geht auch. Nee, also es ist ganz einfach, so wie man es eigentlich von anderen sozialen Netzwerken eben auch kennt. Man kommt auf die Plattform, man meldet sich an. Entweder wir sind ja auch sehr fokussiert auf die Privatsphäre der Nutzer. Das heißt, wir haben vor kurzem andere Anmeldemethoden eingeführt, die eben auf Schlüsselpaaren basieren. Das heißt, du musst nicht mehr unbedingt eine E-Mail-Adresse mitbringen, sondern du kannst dich auch mit deinem Bitcoin-Wallet anmelden. Das ist so ein Anmeldeverfahren, was sich über die letzten, ich sag mal, 12 Monate eigentlich im Bitcoin-Bereich ziemlich gut etabliert hat und zusätzlich eben jetzt auch noch andere Protokolle dazukommen. Das heißt, du meldest dich entweder ganz normal mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort an oder du meldest dich mit deinem Bitcoin-Wallet als Schlüsselbund sozusagen an. Und dann hast du einen Starbucker-Account und dann kannst du dein Profil einrichten ganz normal, kannst dir einen Namen aussuchen, beziehungsweise den Namen suchst du dir bei der Anmeldung aus, hast eine Biografie, die du ausfüllen kannst, kannst irgendwie Links zu Social Media eben noch einbetten und dann lädst du Content hoch. Und aktuell lädst du halt entweder ein Foto oder ein Video hoch oder gehst halt tatsächlich direkt live über deinen Browser oder über OBS oder sonst irgendwas und machst halt einen Livestream. Und alles immer mit einem Monetarisierungselement. Das heißt, du kannst dich dazu entscheiden, ich teile meinen Content jetzt hier free, ne? Also mein Content ist public, den kann jeder sehen. Und dann forderst du zum Beispiel auf die Leute zum Spenden, forderst du die Leute zum Spenden auf. Oder du kannst auch sagen, hey, ich möchte jetzt, dass dieses Video nur Leute sehen können, die mich unterstützen mit einem monatlichen Betrag, die quasi mich abonnieren, so ein bisschen dieses Patreon-Modell. Oder eben, ich möchte tatsächlich, dass dieses Video nur Leute sehen können, die jetzt hier ein Paygate bezahlen. Also ich möchte, dass der User irgendwie $2 bezahlt. Erst dann kann er mein Video sehen. So, also die Option gibt's halt. Und was ich ja am Anfang so ein bisschen angedeutet habe, wir gehen jetzt halt vor allen Dingen weg von diesem sehr inflationären Social-Media-Verhalten, was wir von Legacy-Plattformen kennen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, aber wenn ich in der Bahn sitze morgens und die Leute beobachte, wie sie auf Instagram sind, es ist wirklich ganz schlimm, ne? Weil da wird er durch den Feed gescrollt und du siehst halt, jeder einzelne Beitrag wird irgendwie geliked. So, ne? Also wirklich, wo du das Gefühl hast, so das Like hat komplett seine Bedeutung verloren. Mhm. Und es ist sehr inflationär einfach. Und es drückt gar nicht mehr wirklich die Wertigkeit von einem Post aus. Wir gehen jetzt halt hin und sagen, gut, es gibt halt keine Likes mehr. Es gibt nur noch Zaps. So heißt es bei uns halt. Mhm. Ne? Also ein Zap sind 5 Cent. Kannst 5 Cent spenden. Das ist das Like der Zukunft.
Das ist der Like, ja. Das finde ich gut, ja.
Das ist auch spannend, weil Likes auch inzwischen, also auf LinkedIn merke ich das zum Beispiel, sowohl Likes als auch Kommentare sind ein relevantes Werkzeug für dich als Creator. Also wenn du hingehst und du machst einen Beitrag, dann werden deine Beiträge mehr an Leute ausgespielt, deren Beiträge du likest und kommentierst. Das heißt, du gehst im Zweifel hin und likest die Beiträge von Leuten, die du gerne als Kunden hättest. Weil es potenzielle Kunden sind, nicht weil deren Beiträge gut sind, was natürlich die Like-Dynamik vollkommen verzerrt, weil es halt nur um Reach, also nur um Reichweite geht. Und das ist, also das finde ich schön, du hast es auch vorhin mal angeteasert, andere Modelle zu finden, um Content auf Basis dessen, was er Leuten wert ist, zu bewerten tatsächlich. Magst du dazu vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, was ihr da macht, was ihr da überlegt?
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich eben gerade halt so ein bisschen angeschnitten habe. Ne? Also du kannst, wir sagen jetzt halt ganz radikal, es gibt einfach kein Like mehr. So, also es gibt noch eine Form des Likes, wir nennen es eben den Zap. Aber der Zap, der kostet dich tatsächlich Geld. Also wir als Plattform sagen, okay, für jeden Nutzer bezahlen wir die 5 ersten Zaps des Tages halt für dich. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Währung ist, die man auf der Plattform kaufen kann, aber anstatt, dass du die ersten 5 bezahlst, bezahlen wir sie halt einfach. Die Transaktion ist immer noch die gleiche, damit die Leute es ein bisschen ausprobieren können, ne, und einfach ein bisschen damit rumspielen können. Aber nach diesen 5 Zaps, wenn ich einen Post zappen will, also liken möchte, dann muss ich dafür 5 Cent von meinem Wallet zahlen. So, und diese 5 Cent, die stehen jetzt noch nicht komplett in Stein gegossen. Das ist, damit fangen wir an. Wir haben uns dafür entschieden, dass egal wie wir es machen, machen wir es wahrscheinlich falsch von der Unit-Ökonomie her, weil man es einfach erstmal testen muss. Und natürlich muss man jetzt auch aufpassen, dass man nicht die Interaktion zwischen den Usern komplett irgendwie erwürgt dadurch, ne? Indem du halt sagst, okay, das kostet jetzt hier alles Geld. Aber die Idee ist halt, einen Betrag zu finden zwischen, ist mir egal, weil ist mir nichts wert. Also zum Beispiel in der Bitcoin-Welt wäre das aktuell zum Beispiel ein Satoshi. Also ein Satoshi, ein 100-Millionstel Bitcoin, ist aktuell in Fiat gerechnet nicht mal mehr ein Cent. Und das ist halt zu wenig, ne? Weil das ist wieder inflationär, das juckt die Leute gar nicht. Da kann ich immer noch hingehen und 1000 Posts liken, ohne dass ich drüber nachdenke, ohne dass mir das irgendwie wehtut, in Anführungszeichen. Wir wollen, dass die Interaktion einen Kostenfaktor auf der User-Seite hat, damit es eben eine Wertigkeit bekommt, damit es nicht inflationär sein kann, damit es ein echtes Signal ist. Und der Grund, warum wir das machen, ist nicht nur, weil wir daran interessiert sind zu wissen, was ist jetzt eigentlich relevanter Content, sondern weil wir auch glauben, das gesamte System, was wir über die letzten 15 Jahre im Bereich soziale Netzwerken gebaut haben, ist extrem krankhaft. Und krankhaft gar nicht im Sinne von irgendwie absichtlich krankhaft, sondern es ist einfach auf eine Art und Weise gewachsen, wo wir wahrscheinlich irgendwann ein bisschen zu spät realisiert haben, hey, das, was wir hier machen, incentiviert nur schlechtes Verhalten. Wenn du nämlich die gesamte Monetarisierung davon abhängig machst, wie viel Klicks du bekommst oder wie viel Watchtime du bekommst oder wird dein Content vom Algorithmus vorgeschlagen oder nicht, was für YouTuber tatsächlich total wichtig ist. Ne? Also du musst Content bauen, der für den Algorithmus relevant ist, nicht für den User. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Plattform sollte dafür sorgen, dass das Gleiche ist. Tut sie aber nicht. Die Plattform sorgt nicht dafür, dass relevanter Content ausgespielt wird. Die Plattform muss dafür sorgen, und das ist ihre eigene Game Theory, die Plattform muss dafür sorgen, dass der Nutzer möglichst lange auf der Plattform bleibt. So, jetzt steile These. Ne? Ich will jetzt hier auch niemandem was unterstellen, aber ich sag mal so, wenn ich auf YouTube etwas recherchieren möchte und das erste Video ist das Ergebnis, was ich tatsächlich suche, mit genau der Antwort, die ich tatsächlich suche. Ne? Wie gesagt, steile These, und ich habe auch keinen Beweis dafür. Aber rein von der Spieltheorie ist es jetzt nicht wirklich in YouTubes Interesse, dass ich tatsächlich auf den ersten Hit das finde, was ich suche. Sondern vielleicht eher beim zweiten Video, weil dann habe ich 2x Ads gesehen. So. Also es gibt einfach sehr viel spieltheoretische Dinge im Bereich der Werbemonetarisierung oder der Monetarisierung vom alten System, die schlechtes Verhalten begünstigen, wie zum Beispiel Clickbait-Content. Ne? Clickbait-Content verdient mir tatsächlich mehr Geld, und ich habe auch tatsächlich das Feedback von Content-Creatern bekommen, die mir gesagt haben, ja, Das ist kein Artikel, den ich schreiben wollte. Das ist kein Video, was ich machen wollte. Aber das Thema ist gerade so im Trend, ich muss was dazu machen. Weil tatsächlich mein Unternehmen oder meine persönliche Monetarisierung hängt davon ab, dass ich jetzt hier die Klicks mitnehme. Und das ist krank. So, und das ist nicht ja. das ist nicht der Fehler der Content Creator, und ich werfe da keinem was vor und sage, du bist schlecht dafür, dass du das machst. Ich kann das verstehen, aber es sind die Incentives, die wir geschaffen haben mit dem System, was wir aktuell haben. Mhm. Und das wollen wir aufbrechen.
Meinst du, die Incentives hängen auch damit zusammen, dass man alles im Internet kostenlos bekommt und es gewohnt ist, kostenlos zu bekommen, und das vielleicht, zumindest es wird zumindest ja das Gefühl vermittelt, dass es kostenlos ist. Ist es wirklich kostenlos, ist ja die andere Frage. Ne? Wir wissen, du zahlst mit deinen Daten, du zahlst mit deiner Aufmerksamkeit, du zahlst mit gewissen Dingen, die im Hintergrund verborgen bleiben oder nicht so bewusst zumindest zutage treten. Aber jetzt wird auf einmal die Kosten, die da verursacht werden transparent durch so einen Service. Meinst du es, also ich meine, klar, auf der einen Seite verändert es sicherlich das Verhalten, aber meinst du, es kann nicht auch abschreckend wirken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kann auch abschreckend wirken. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Usern, die das Internet auf unterschiedliche Arten benutzen. Und dass wir so Unternehmen haben wie Udemy und Skillshare und so, zeigt eigentlich ganz gut, dass Nutzer schon bereit sind, für Content auch viel Geld zu zahlen, wenn der Content wirklich zum einen belegbarerweise eine gewisse Qualität hat. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ein Riesenfan von Udemy, nicht von der Art und Weise, wie sie die Creator daran beteiligen, weil kleiner Abzweiger hier, Udemy nimmt 2/3 vom Revenue. So, krass. Das muss man erstmal reinsacken lassen. Ne? Und also wenn ich einen Kurs auf Udemy finde, sozusagen über deren interne Suche und mir einen Creator, den ich aktiv verkauft, dann nehmen sie 2/3. Aber unabhängig davon, ich bin ein großer Fan davon, ich lese mir dann die Kommentare durch, kann relativ schnell abschätzen, ist da tatsächlich eine Wertigkeit hinter, wie viele Leute haben den gekauft und sagen jetzt, der ist gut, und dann kaufe ich den und da zahle ich dann halt auch, ich sag mal, einen mittleren zweistelligen Betrag für einen Kurs, der irgendwie ein paar Stunden läuft. So, ne? Das ist halt auch okay dann für mich. Mhm. So, das ist gar kein Thema. Es gibt bestimmt User, die sagen, hey, ich setze mich lieber hin und suche mir diese Informationen alle selber zusammen, was ja im Internet geht. Ist für mich halt auch tatsächlich jetzt keine ideologische Frage, sondern ich setze mich halt immer hin und sage, okay, wie viel Zeit bräuchte ich jetzt, das tatsächlich zu kuratieren und rauszusuchen? Was ist das in Stundenlohn? Okay, wenn mir jetzt jemand sich hingesetzt hat und für mich einen 10-Stunden-Kurs zusammengeschnitten hat, ich zahle dafür noch 40 Euro, dann bin ich wahrscheinlich am Ende sogar günstiger dabei, wenn ich einfach jemanden habe, der das quasi für mich schon gemacht hat. So, das ist immer so meine persönliche Kosten-Nutzen-Abrechnung. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass Paygates vielleicht nicht die Zukunft sind. Mhm. Also Paygates können schon abschrecken, und vor allen Dingen muss man, wenn man Paygates nutzt, einen guten Weg finden, wie kann ich dem Nutzer eigentlich bereits vor der Transaktion beweisen, dass da wirklich Wert hinter ist. Mit unserem Approach, der sich ja so ein bisschen Richtung Value for Value orientiert, ist es ja schon noch anders, dass wir halt sagen, okay, vielleicht ist die Idee eher tatsächlich, den Content kostenfrei zur Verfügung zu stellen, aber dem Nutzer halt auch wirklich intensiv darauf aufmerksam zu machen, dass wir seine Unterstützung brauchen oder dass der Creator seine Unterstützung braucht. Das ist etwas, was für mich in der Value-for-Value-Szene, das ist, eine, ich weiß nicht, ob ihr Value-for-Value hier schon mal gecovert habt, aber grundsätzlich die
Idee... Noch nicht, das kommt noch. Oder mit dir jetzt.
Grundsätzlich die Idee, dass Information frei ist, aber eben eine Wertigkeit dann auch eine Wertigkeit im Rückfordern kann, dass ich eben halt auch sage, okay, hey, ich stelle Wert zur Verfügung in Form meines Contents, stell du mir doch Wert zur Verfügung in Form deines Geldes, aber eben auf einer freiwilligen Basis. Und die Bewertung von, was ist die Wertigkeit des Contents, tatsächlich zum User zu geben und zu sagen, gib mir einfach das zurück, von dem du das Gefühl hast, das ist jetzt angemessen. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die eigentlich ziemlich gut zeigen, dass das funktionieren kann, gerade im komplett ehrenamtlichen oder im Spendenkontext, wo es sich gezeigt hat, dass wenn eine Gala zum Beispiel keine Eintrittspreise nimmt, sondern die Leute selber entscheiden lässt, was sie für die Veranstaltung zahlen in Form einer Spende, dass dann tatsächlich mehr Umsatz generiert wird als vorher. So als wenn du einfach festgelegte Ticketspreise hättest oder die Beteiligung auch viel höher wäre.
Bedeutet ja auch, dass wenn ihr euch wirklich darauf einlasst, dass ihr den Algorithmus, was wird dem Nutzer dargestellt, auch basierend dann auf der Wertigkeit, vermeintlichen Wertigkeit entsprechend filtert und sortiert, dass dadurch die User Experience, also die Nutzererfahrung in Bezug auf die Wertigkeit des Contents auch eigentlich massiv steigen sollte. Also ich meine, ob das wirklich passiert, muss ich natürlich jetzt zeigen, aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Wie macht ihr das dann mit Kommentaren? Muss man die auch bezahlen oder kann man kommentieren so und dann irgendwie auch Kommentare auch liken?
Nee, aktuell kostet ein Kommentar nichts, weil wir halt tatsächlich, also das ist das, was ich vorhin sagte, wir versuchen Wege zu finden, mit der wir die Interaktion selbst nicht zu sehr eben dämpfen. Ne? Wir wollen ja auch Interaktion zwischen den Nutzern. Mhm. Und vor allen Dingen finde ich einen Kommentar halt einfach eine gute Form des Austausches. Jetzt kann man natürlich sagen, ein kostenfreies Kommentar führt zu Spam. Das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, die man da aufrollen kann. Diese Mikrozahlung, die kann man auch wunderbar nutzen, um eben Spam zu bekämpfen. Das tun wir aktuell aber noch nicht. Aktuell ist es wirklich nur der Like, beziehungsweise aktuell ist es noch gar nichts. Ab morgen ist es hoffentlich nur der Like. Also es sollte heute Abend tatsächlich, wenn die Folge rauskommt, dann ist es so.
Sehr gut.
Genau, es ist der Like, der eben ersetzt wird durch das ökonomische Signal.
Denn das Geld vom Like, also vom Zap dann, das geht quasi dann direkt an die Creator und man kann auch Sachen mehrfach zappen? Oder wie läuft das dann? Ist das so ein bisschen ähnlich wie dieses Boost-System im Value-for-Value-Sat-Streaming?
Genau, also okay. Man kann den Post mehrfach zappen. Wir nehmen einen Cut vom Zap, also unsere Plattformgebühr, aktuell 10%, wobei wir das einfach tatsächlich aktuell einfach aus der Art und Weise, wie das System gestrickt ist, so gemacht haben. Durchaus, wie gesagt, ich hab ja vorhin schon mal angemerkt, dass wir auch mit den 5 Cent noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, das bleibt auf jeden Fall für immer so. Da müssen wir mal gucken, wie da tatsächlich so die Rückmeldung der Userbase und auch der Creatorbase eben ist. Wir sehen den Zap aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt als, und das mag falsch sein, vielleicht entwickelt sich das anders, aber als das Monetarisierungstool für einen User, bestimmt als einen guten Input. Ne? Also wenn du wirklich 100.000 Leute hast, die deinen Post zappen, dann sind 5 Cent auf einmal doch eine ganze Ecke Geld, ne? Das ist klar. Aber wir sehen es halt tatsächlich einfach wirklich als Ersatz für das, was früher das Like war, was dem Creator selbst jetzt gar nicht unbedingt einen riesen monetären Bonus gibt, aber eine Relevanz. Ne? Und dann ist es halt tatsächlich so, dass du als Creator auch möchtest, dass die Leute dich zappen. Aber jetzt musst du auf einmal viel mehr dafür machen, dass jemand dich zappt. Ne? Also früher war es halt so, du hast ein YouTube-Video gemacht, dann hast du deine Fans gehabt, sagst du, hey, drück die Glocke, drück Subscribe und drück ein Like und das ist super. Und einfach jeder, der so ein bisschen wohlwollend veranlagt war, hat einfach gesagt, ja, normal, mache ich. Wenn dir das hilft, dann mache ich das so. Egal, ob ich das jetzt super cool finde oder ob ich dann einen anderen Creator habe, der das besser macht als du. Jetzt heißt es auf einmal, ich muss 5 Cent dafür zahlen. Das heißt, ich mache das wirklich nur noch dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist es jetzt wert. Oder wenn ich den Creator so sehr lieb habe, dass ich ihn unterstützen möchte. Und ich kann natürlich auch als Creator nicht mehr, und das ist auf Instagram ein Riesenproblem, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich zahle jetzt 50 Euro dafür, dass ein riesiges Bot-Netzwerk irgendwo auf der Welt halt durch die Gegend wuselt und mir auf jeden Post halt irgendwie 30 Kommentare und 500 Likes gibt. Das geht nicht mehr. Wenn ich das möchte, dann muss ich dafür zahlen.
Dann wird es halt teuer, genau.
Dann wird es halt richtig teuer. So, und dann fair. So, ne? Aber ich glaube einfach, dass das schon mal, wie gesagt, diese schlechten Anreize, die wir eben mit unserem System geschaffen haben, ziemlich gut entschärft.
Dieses ganze Thema Value for Value, dass du Geld dafür kriegst, dass du wertvollen Content bereitstellst. Es gab ein schönes Interview bei Bitcoin Review zu genau diesem Thema Value for Value und wo das alles dran hängt. Und es ist ja durchaus so, dass du gerade als Content Creator für eine kleinere Zielgruppe, ein kleineres Audience, dass du viel mehr darüber machen kannst, also das über Werbung oder sonst irgendwas machen kannst, dass du dich auch mit wenig Content theoretisch schon finanzieren kannst. Aber es gibt so ein paar Knackpunkte, damit das funktionieren kann. Was sind so die Punkte, die du siehst, damit so eine monetäre Ökonomie tatsächlich zum Laufen kommt?
Da gibt's unterschiedliche Punkte. Also zum einen glaube ich, dass wir, und das geht so ein bisschen in die Richtung, wie hieß die Dame noch, MIT, glaube ich, die neulich über Bitcoin gesprochen hat und gesagt hat, wir brauchen eigentlich Leute, die das nutzen, obwohl es vielleicht noch nicht der beste Weg ist. Also, oder das heißt der beste Weg, aber obwohl es aktuell noch Hürden gibt. Ne, wir brauchen Pioniere, die sagen, trotz der Hürden mache ich das, damit wir das System zum Laufen bekommen. Ich glaube, das ist halt für Value for Value auch total wahr. Wir brauchen Leute, die sagen, okay, ich nutze es jetzt einfach, weil ich das geil finde und weil ich daran glaube, was das in der Zukunft werden kann. Das braucht es. Dann braucht es natürlich, und das ist, glaube ich, auch etwas, was eine ziemlich so eine bittere Pille ist, die wir schlucken müssen. Was passieren wird, ist, dass der gesamte Content, der aktuell sich gut monetarisieren lässt, obwohl er keine Wertigkeit bereitstellt, der wird halt so langsam rausgespült, ne? Je mehr wir in solche Systeme übergehen. Und das ist natürlich eine bittere Pille, vor allen Dingen für den Content Creator, der das gemacht hat. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Beispiele und ich will jetzt hier kein Name-Dropping betreiben, aber es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Ich bin mir sicher, wenn der Zuhörer mal ein bisschen drüber nachdenkt, fallen ihm sofort ein paar ein von Media-Outlets, Magazinen, Creatern, Bloggern, Podcastern, die halt auf ihrer Reichweite sich immer schön weiter monetarisieren und vor allen Dingen immer beliebter werden, weil sie Reichweite haben und nicht unbedingt, weil sie jetzt wertigen Content bereitstellen. Und es ist ja tatsächlich so, wenn du mal einen Instagram-Growth-Hack googelst, dann kommt direkt so, ja, und du musst auf jeden Fall mindestens 5 Posts am Tag machen und Hauptsache eine Frequenz und Quality ist auch gut, aber Hauptsache 5 Posts am Tag und immer schön draußen sein und immer, weil wenn ein Post aufgenommen wird vom Algorithmus, dann hast du schon geschafft, so einen auf den. Und das ist natürlich, das wird wegfallen. Und das muss man halt, ne, da kann man jetzt bewerten, ist es gut oder schlecht. Ich finde es halt sehr gut aus der User-Sicht, aus der Creator-Sicht kann es natürlich für viele halt auch bedeuten, dass es in Zukunft kein relevantes Businessmodell mehr ist. Was wir dann noch brauchen, ist so ein bisschen vor allen Dingen Leute, die dieses Tool einsetzen, das Value-for-Value-Tool, die sich tatsächlich darüber Gedanken machen, was ist das jetzt hier eigentlich und was muss ich tatsächlich machen, damit das funktioniert. Weil aktuell gibt es halt sehr, sehr viele Leute, die sagen einfach, ja, Value-for-Value ist jetzt da und ich verlasse mich darauf, dass die Leute einen guten Willen haben und das unterstützen. Ich glaube aber tatsächlich, dass man auch wirklich, und das ist nicht frech oder nicht irgendwie eingebildet oder sonst irgendetwas vom Creator, dass man auch die Aufforderung braucht, dass man tatsächlich sagt, hey, lieber Zuhörer, ich finde, ich habe jetzt hier Content geliefert, ich habe jetzt hier Value geliefert, bitte gib mir was zurück. Also ein schönes Beispiel davon ist, und man, das muss man muss ja nicht lügen, ne? Man kann ja tatsächlich auch Metriken finden, die das einem so ein bisschen zeigen. Auf der Website für den deutschen Bitcoin-Hip-Hop, die ich geschrieben habe, auf plebrap.space, habe ich eine Mechanik eingebaut, dass wenn du mehr als 5 Songs am Stück hörst, dann kriegst du ein kleines Pop-up, was sagt, hey, genießt du eigentlich, was ich hier gebaut habe? Dann gib doch was zurück. So, und das ist natürlich schon was für mich jetzt nicht, das ist nicht Paygate für mich, das ist nicht sonst irgendetwas, das ist für mich weiterhin Value for Value. Aber ich sehe halt einfach, okay, wenn jemand tatsächlich irgendwie so und so viele Minuten auf der Seite verbringt, dann ist das ein Hinweis für mich. Und das ist die Watchtime, ne? Das ist die Watchtime, die aber nicht ein Beweis von Value ist, sondern ein Hinweis auf Value sein könnte. Und den nutze ich halt, um dann zu sagen, okay, hier, anscheinend hast du was davon. Wenn das stimmt, dann drück doch hier auf den Unterstützen-Button und wenn nicht, dann ist auch okay. So, ne? Ich bin dir nicht böse. Ist auch nicht so, dass du die Seite nicht mehr danach nutzen kannst, wenn du nicht spendest. Es ist jetzt nicht so, haha, dein Demo ist abgelaufen, jetzt bitte bezahlen. Es ist wirklich so, hier, das ist kostenfrei für dich, aber wenn du Bock drauf hast, gib doch was zurück. Und ich glaube, so dafür brauchen wir mehr.
Das war auch also ein ganz großer Punkt, den die bei Bitcoin Review auch angebracht haben, dass du als Creator die Leute darauf aufmerksam machen musst. Also, dass du hast so eine Educator-Pflicht zu sagen, das war wertvoll, also oder einfach als Frage, ne, wenn das für dich werthaltig ist, dann ne, überleg dir, wie viel es dir wert ist und gib es gerne zurück, weil natürlich, und das ist ein Bewusstsein, was ich, glaube ich, auch erst formen muss, das ist ja dieses, Gigi hat das in seinem Value-for-Value-Artikel ja über dieses Thema Straßenmusiker so schön dargestellt und ich finde, das ist ein wirklich gutes Bild. Wenn niemand dem Straßenmusiker Geld in seinen Gitarrenkoffer schmeißt, dann ist der irgendwann weg. Und wenn du gerne in einer Stadt lebst, in der es Straßenmusiker gibt, dann schmeiß halt was rein. Und es hängt nicht an dir, aber du bist halt Teil der gesamten Entscheidung. Es ist eine Marktentscheidung, die halt irgendwann der Straßenmusiker für sich treffen muss. Und das finde ich jetzt auch spannend. Und du sendest natürlich aber auch andersrum Signale. Also ich merke das zum Beispiel, öffentliche Toiletten, ja, oder so Toiletten, wo du jemanden hast, der vorne dran ist und Geld kassiert, ne? Also wenn ich in die Toilette reingehe und sie war sauber, dann gehe ich raus und dann gebe ich was. Wenn ich in die Toilette reingehe und sie ist wirklich unangenehm vom Geruch, dann gebe ich nichts. Und das sendet, finde ich, auch ein Signal. Und ich glaube, diese Signale sind ehrlicher, als wenn du einfach nur hingehst und das Geld vorher nimmst oder das nur über Aufmerksamkeit trackst. Es ist eine andere Metrik und es ist eine ehrlichere Metrik, die dieses Ganze und gerade beim Content das ganze Rauschen, den ganzen schlechten Content halt einfach rausfiltern kann und halt nur noch guten Content übrig lässt, weil sich nur guter Content monetarisieren lässt dann.
Genau, es ist halt immer ein bisschen von beiden und man muss halt immer ein bisschen gucken, was möchte man jetzt eigentlich selber, weil ich finde, du bringst da einen guten Punkt mit. Ich habe jetzt gerade an Trinkgeld im Restaurant gedacht, was ich grundsätzlich nicht nur an Wert knüpfe, sondern ich gebe eigentlich immer Trinkgeld. Außer ich habe jetzt wirklich eine richtig schlechte Erfahrung gemacht. Also wenn ich wirklich schlecht behandelt wurde, dann gibt es kein Trinkgeld. Aber grundsätzlich gebe ich immer Trinkgeld, denn ich habe viele Freunde in der Gastro Und ich weiß, wie schwer das ist, überhaupt einen Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn man eben kein Trinkgeld bekommt für jemanden, der als Kellner zum Beispiel arbeitet oder selbst in der Küche. Und das ist jetzt natürlich schon so, dass man halt auch wirklich, und da muss man dann auch stark bleiben, in Anführungszeichen, oder auch ein bisschen hart sein und sagen, okay, die Leute, die, und das trifft jetzt nicht unbedingt auf die Kellner zu, weil das sind halt ganz, ganz viele Effekte, die da zusammenkommen, die dafür sorgen, dass ein Kellner ohne Trinkgeld nicht überleben kann. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld des Trinkgelds, sondern des Systems so ein bisschen. Aber wie ich ja vorhin sagte, man muss halt tatsächlich dann auch sagen, ein schlechter Straßenmusiker kann sich halt nicht finanzieren. So, und das will ich jetzt gar nicht werten. Man kann jetzt sagen, das ist gut, weil der kann das nicht, der hat offensichtlich nichts. Man kann sagen, das ist schlecht, weil jeder soll das machen, was er träumt zu machen. So. Und wenn er dann irgendwie den Mumm dazu hat, dann kann jeder für sich selbst bewerten. Aber das ist halt tatsächlich auch ein Effekt. Für die Qualität des Contents aus der Sicht ist es natürlich ein wahnsinnig positives Ding, ne? Weil du halt wirklich über, das ist die Selektion von Content, das ist die Selektion des Content Creators, jemand, der sich, also, obwohl, stimmt eigentlich gar nicht, weil jemand, der vielleicht extrem viel Geld hat, kann sich's leisten, schlechten Content zu machen. Nebenbei. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber grundsätzlich, Value for Value ist halt tatsächlich die Selektion des Wertes. Die Leute, die keinen Wert bringen, die wird's halt nicht mehr geben, beziehungsweise die können auf jeden Fall nicht mehr monetarisieren. Mhm.
So ein bisschen eine Erweiterung von Proof of Work auch. Das hatten wir in der Folge mit Marc auch schon. Aber auch da gilt das, ne? Wenn du gute Arbeit geleistet hast, dann sollte sich das zeigen, in Form von, da wird direkt ein Lightning-URL reingehalten. Ja.
Nein, die Lightning-Tip-Card, ich habe mir die jetzt selbst ausgedruckt. Mega geil, kann ich übrigens jedem empfehlen. Ich nehme die jetzt immer nur noch mit zum Trinkgeld geben. Einfach vor dem Kellner aufladen, irgendwie in die Hand drücken, ist so cool. Müssen wir auch mal eine Folge noch drüber machen. So, ja, wie schaut's eigentlich aus mit Herausforderungen, Egge? Es ist sicherlich nicht easy, so ein Bitcoin-Only-Business aufzubauen oder ein Bitcoin-Startup aufzubauen, auf Bitcoin zu operieren. Du hast es gerade schon gesagt, also ihr habt nur einen kleinen Teil oder kaum etwas in Bitcoin, haltet den Großteil in Fiat, beziehungsweise in US-Dollar, aus den Gründen gewisser Volatilitätsherausforderungen. Was gab es sonst noch so für Herausforderungen? Was würdest du anderen Gründern, die ein Bitcoin-Startup gründen wollen, mit auf den Weg geben wollen?
Puh, also Herausforderungen gibt es einige, wobei ich das gar nicht unbedingt jetzt negativ sehe, sondern es macht, also zum Beispiel, wenn man externe Finanzierung haben möchte, dann gibt es einem auf einmal eine ganz andere Bewusstsein für Smart Money. Also es ist der Gedanke, dass jemand, der Geld in die Firma bringt, nicht nur Geld in die Firma bringt, sondern halt schlaues Geld in die Firma bringt, andere Skillsets dazu bringt. Und wenn man eine Bitcoin-Only-Company macht, dann wird, und man hat eine gute Idee, und das sage ich jetzt einfach mal, wir hatten eine gute Idee, dann wird man sehr schnell merken, dass einem regelrecht Geld hinterhergeworfen wird, was aber ganz, ganz schlimme Strings attached hat. Also was ganz, ganz schlimme, ja, was in einem ganz, ganz strengen Regelwerk sozusagen stattfindet, wie zum Beispiel, du baust jetzt diese Firma, aber du baust sie nicht auf Lightning, sondern du baust sie halt auf meinem XY-Token oder XY-Coin, auf meiner Blockchain, sonst irgendetwas. Und natürlich haben wir und alle Gründer und mittlerweile tatsächlich auch alle Mitarbeiter sind halt Bitcoiner. Ne? Also sind Leute, die nicht nur überzeugt sind davon, weil das ein gutes Zahlungsmittel sind, sondern die halt auch so ein paar Grundwerte mitbringen, die eben typisch sind in dem Bereich, die halt sagen, okay, wir wollen hier tatsächlich auch ein Bitcoin-Unternehmen bauen und wir wollen hier ein freiheitliches System bauen und wir wollen auf dieser dezentralen Zahlungsmethode bauen. Und auf einmal musst du anfangen, deine Stakeholder zu sortieren oder deine möglichen Stakeholder oder Finanzgeber musst du auf einmal sortieren zwischen, sind es echte Bitcoiner oder sind es halt keine echt. Also ne, du fängst auf einmal an, viel selektiver zu werden mit dem Geld, was du annimmst. Und das ist halt natürlich, man kann das jetzt Herausforderung nennen, weil es natürlich beschränkt, also es beschränkt den Pool an möglichen Geldgebern. Aber es bringt dir natürlich auch extrem viel, weil es zwingt dich dazu zu selektieren und es zwingt dich dazu, die Leute an Bord zu holen, die dir tatsächlich das meiste bringen, ne, in dem, was du machen möchtest. Und dasselbe gilt für Mitarbeiter. Ne? Also natürlich muss ein Mitarbeiter eben nicht nur sagen, okay, ich arbeite jetzt einfach, auch wenn wir den in Fiat bezahlen, muss der natürlich trotzdem ein Grundinteresse mitbringen, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Ne? Also wir haben am Anfang unsere Dienstleister im IT-Bereich und im Code-Bereich. Die waren alle keine Bitcoiner, als sie angefangen haben, sind es aber mittlerweile. So, weil, ja, also nicht, weil wir die Alten rausgeschmissen haben und neue dazugeholt haben, sondern weil die gesagt haben, Mensch, das ist ja geil, was ihr hier macht. Und weil wir natürlich auch als Grundvoraussetzung für den Jobposten gesagt haben, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst verstehen, was wir hier machen, weil wir können jetzt nicht dir alles immer erklären, du musst begreifen, was dahinter steckt. Mhm. Und das ist natürlich, das ist ein Nachteil, weil es beschränkt die Menge an oder die Personengruppe, die du einstellen kannst, die bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen oder sich damit schon auseinandergesetzt hat, ist aber auch ein Riesenvorteil, weil wenn ich eins mitgeben darf, dann habe ich noch nie von einer Personengruppe so viel, und das, ne, ich habe jetzt keine groß genug Stichprobe, um tatsächlich zu sagen, das ist jetzt sehr statistisch erwiesen, aber meine Erfahrung ist, ich habe noch nie Leute getroffen, die einfach mit so viel Commitment dabei sind, obwohl sie ein ganz normales Gehalt bekommen oder vielleicht sogar ein Gehalt, was, also wir zahlen jetzt nicht wie Google. Das wäre absurd. Mhm. So, ne? Wir sind halt ein kleines Startup und wir profitieren von Leuten, die reinkommen und sagen, ja, ich muss meine Brötchen verdienen und ich kann hier nicht umsonst arbeiten, aber ich habe schon Bock auf das Projekt und das ist mir halt auch was wert. Ne? Und das ist, da ist eine Kraft hinter und ein Willen, das da mitzumachen und die Ideologie zu verfolgen. Wir haben so viel Corporate Identity, wie noch irgendein Gigant gar nicht bezahlen könnte. Für diesen kleinen Kreis an Menschen. Ne? Also das ist, wir kommen da mit einer Firmenethik und einer mit einer Corporate Identity daher, die ein normales Unternehmen gar nicht irgendwie aufbauen könnte. Mhm. Weil die Leute sagen, geil, ich will Bitcoin. Ich will in Bitcoin arbeiten. Ich will in einem Bitcoin-Unternehmen arbeiten. Und das ist ein Riesenvorteil. So. Was ich jetzt Gründern mitgeben kann, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich würde mich jetzt gar nicht auf dieses Podest stellen und zu sagen, ich kann jetzt hier irgendwie lehrreiche Tipps an irgendjemanden mitgeben. Und ich glaube auch nicht, dass die Industrie ist viel zu jung, damit es die Growth Hacks gibt. Ich glaube grundsätzlich in keiner Industrie gibt es die echten Growth Hacks. Ich glaube, Erfolg ist immer eine Mischung aus Commitment, Kompetenz und Glück. So, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass wir in einer Industrie arbeiten, die wahnsinnig kooperativ ist, die natürlich an gewissen Stellen auch wirklich wettbewerbsfähig sein muss und auch Wettbewerb kennt und kann. Aber selbst mit Firmen, die ähnliche Use Cases verfolgen wie wir oder ähnliche, also wo es einen Marktüberschnitt gibt, mit denen arbeiten wir so eng und stark zusammen. Und das ist halt was, wovon ich glaube, dass wir alle in dieser Industrie extrem profitieren können. Mhm. Dass die Leute halt tatsächlich sagen, ja, normal, weil vielleicht sind wir irgendwie Konkurrenten, aber aktuell ist der Markt groß genug für uns alle und wir profitieren so immens davon, wenn wir uns helfen. Mhm. Das ist echt krass.
Ja, das ist unglaublich. Also ich merke das ja auch jeden Tag. Bitcoiner wollen sich einfach gegenseitig helfen, selbst wenn sie in konkurrierenden Unternehmen arbeiten, weil sie wissen, es bringt allen was. Ne? Es ist halt das Netzwerk, wenn das Netzwerk wächst, wächst der Markt, ist für jeden mehr da vom Markt. Und das ist wirklich schön zu sehen, wie sich da alle supporten. Jetzt würde ich gerne nochmal ganz kurz zu dieser Frage zurückkommen. Was sind die Challenges? Vielleicht frage ich es mal andersrum. So, wenn jetzt jemand zuschaut, der sagt, oh, ich würde gerne ein Krypto-Startup gründen. Ja, warum sollte ich mich auf Bitcoin konzentrieren und warum sollte ich nicht ein Tech-Startup auf Ethereum oder auf anderen Themen bauen und einen Token launchen, wie du das gerade eben auch angebracht hattest?
Weil das wahrscheinlich extrem schwierig sein wird, wenn dein Token in 3 Jahren nicht mehr existiert und du auf einmal alles umbauen musst auf Bitcoin. Also würde ich tatsächlich... Ich würde dir die Arbeit sparen und direkt halt das machen, was, also, nee, ganz ehrlich, ne? Ich glaube, es kann tatsächlich ökonomisch extrem, ich weiß nicht, ob die Zeit vielleicht vorbei ist, aber wenn wir mal historisch gucken, so 2017, wer 2017 einen erfolgreichen ICO hatte, dem geht es wahrscheinlich jetzt immer noch ziemlich gut. Also zumindest, wenn man es richtig gemacht hat und ordentlich gerugpullt hat. Ist es jetzt das, was für die Personen wirklich die Grundlage ihres Entrepreneurs sein soll? Dann okay, ne, dann mach das halt. So, kann funktionieren, kenne ich mich nicht gut genug mit aus, um da jetzt tatsächlich Risiken abwägen zu können. Aber ich glaube, dass wir selten eine Technologie an der Hand hatten, wo so früh, und vielleicht ist das Internet ein guter Vergleich, wo einigen Personen so früh so klar war, was daraus mal wird. Und dass man tatsächlich darauf jetzt schon bauen kann, daran auch tatsächlich profitieren kann an dem Wachstum. Ne? Also das ist ja auch bei uns in unserem allerersten Pitch-Deck gab es eine große SWOT-Analyse, wie man das aus der Marketing-Schule oder aus der Management-Schule noch so kennt. Ne? Also Strength, Weaknesses, Opportunities und Threats für das Business. Und eine riesen Opportunity ist halt einfach Adoption. So, das ist halt einfach so. Da kann auch keiner was gegen sagen. Wenn du ein Produkt baust für einen kleinen Markt und dieser Markt wächst jedes Jahr um x%, dann ist das für dein Unternehmen wahrscheinlich ziemlich gut, zumindest wenn du deine Stellung halten kannst. Aber unabhängig von den Wachstumsmöglichkeiten, die Bitcoin gibt, es gibt einem ein System, auf das man sich tatsächlich verlassen kann, wenn man ein Business fußt. Und wenn man Bitcoin als Fundament eben nutzt, das ist ja das, womit wir dieses Gespräch eigentlich auch geöffnet haben, nimmt man tatsächlich riesengroße Risikofaktoren und riesengroße Abhängigkeiten aus dem Mix halt eben raus. Das heißt, wenn man ein Business schafft, wo man tatsächlich auf Zahlung basiert, ne, es gibt ja auch Business, die es vielleicht gar nicht unbedingt brauchen, aber wenn man ein zahlungsbasiertes Business hat, dann gibt es, glaube ich, keine Zahlungstechnologie, die so risikofrei ist wie Bitcoin. Und wenn es eben um Volatilität geht oder sonst irgendetwas, dann halt dein Geld in Fiat. Dann swap halt immer hin und her. Geht ja auch. Ne? Ist ja auch möglich, sogar mit recht geringen Gebühren, wenn du es eben in großer Menge machst oder in groß genug Volumen, dann hast du da halt nicht mal einen großen Kostenpunkt. Dann halt es halt in Fiat, wenn du nicht darauf vertraust, dass Bitcoin halt, ne, wenn du nicht auf Number Go Up sozusagen vertraust. Aber das, die fundamentale Technologie als Zahlungsrail zu nutzen, ist meiner persönlichen Einschätzung nach die safest bet, die wir lange hatten.
Das sind doch wunderschöne Abschlussworte, glaube ich. Wir sind ja auch schon bei einer Stunde. Außer es gibt noch ergänzende Themen, Fragen.
Ja, ich würde gerne noch ganz kurz zum Thema, wo wir gerade darüber gesprochen haben, Investoren, weil du es auch angesprochen hast. Wie schaut denn das eigentlich bei euch mit Investoren aus? Du hast schon gesagt, also es gibt sehr viel Nachfrage. Wie habt ihr euch entschieden? Wie viele Investoren habt ihr drin? Welcher Phase seid ihr gerade? Und wie würdest du den Markt, den Kapitalmarkt mit dem Fokus auf Bitcoin und Lightning generell einstufen und bewerten?
Also wir haben aktuell eine abgeschlossene Funding-Runde hinter uns. Das war unsere ganz initiale Pre-Seed-Runde, bei der wir lediglich einen Shareholder oder einen Stakeholder dazu gewonnen haben, was Lightning Ventures ist. Mike Jarmus von Lightning Ventures ist für mich halt einfach das beste Beispiel für Smart Money, weil ich habe niemanden getroffen. Und natürlich haben wir wahnsinnig davon profitiert, dass er eben mit seinem Syndicate zusammen uns Geld gegeben hat, um diese Idee halt tatsächlich auch zu realisieren und ein marktfähiges Produkt zu bauen. Aber ich habe, also von dem Mann habe ich so viel gelernt und so viel Network einfach auch gewonnen. Und das ist natürlich, das ist halt genau das, was ich meine. Der bringt so viel mehr an den Tisch als nur Geld. Und mit diesem initialen Pre-Seed sind wir eben halt ein Jahr lang, haben wir über ein Jahr hinweg ein marktfähiges Produkt entwickelt und sind jetzt tatsächlich nur in der ersten größeren immer noch Seed-Runde, also wir nennen es immer noch eine Seed-Runde, das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, Kapital wieder einzusammeln und sind tatsächlich auch sehr daran interessiert, diese Investoren-Base, die wir haben, halt auch zu verbreitern, ne? Und grundsätzlich halte ich es aber für
klug. Das heißt, Tickets sind noch Tickets verfügbar? Können sich noch Leute bei dir melden?
Genau, also falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wir sind aktuell, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir sind aktuell so Pi mal Daumen ein Drittel gefüllt. Genau, also wenn tatsächlich hier jemand zuhört, der Interesse hat, dann könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an egge@starbecker.com und dann können wir mal darüber quatschen. Genau, das zu der Frage rund um den Kapitalmarkt glaube ich schon, dass Bitcoin auch sowohl einen Riesenvorteil, also da ist Bitcoin wirklich Opportunity und Threat zugleich, weil wir zum Beispiel in einem Bärenmarkt angefangen haben zu raisen. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Ich glaube aber gleichzeitig, wenn man in einem Bullenmarkt anfängt zu raisen, dass es das erheblich viel einfacher macht, weil natürlich auf einmal viel mehr Hype entsteht und Hype bringt Kapital. Mhm. Während natürlich ein Bär eher ein bisschen Angst bringt und vielleicht halt Kapital auch reduziert. Wobei es natürlich auch so ist, und das ist halt jetzt meine persönliche Einschätzung, es gibt in dieser Industrie genug Kapital für sehr viele Gründer, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich, natürlich ist es ein kompetitiver Markt, aber ich glaube, der Grund, warum einige Unternehmen vielleicht kein Funding bekommen, ist nicht, weil kein Funding da wäre, sondern weil Bitcoin-VCs extrem gut darin sind, tatsächlich Risiken abzuwägen. Und das ist vielleicht ein Skill, den man als Bitcoiner einfach auch lernt. Ne? Also vielleicht einfach mit Geld gesund umzugehen und vorsichtig umzugehen und Wertigkeit tatsächlich richtig abzuwägen. Das macht es vielleicht für einen Race ein bisschen komplizierter, bedeutet aber eben auch, dass das, was am Ende übrig bleibt, eine sehr viel kuratiertere Industrie ist.
Habt ihr das bei der Due Diligence gemerkt von den Investoren, dass die da akkurater sind, dass die da genauer hinschauen, mehr Nachfrage stellen von einem Bitcoin-Investor versus einem, ich nenne es mal Fiat-Krypto-Investor?
Ja, also ich kann meine Erfahrung nur aus der Fiat-Welt teilen, weil mit einem Krypto-Investor, also mit einem Shitcoin-Investor, bin ich nie zu einem Punkt gekommen, wo wir irgendwie Due Diligence hätten betreiben können.
Okay.
Das ist halt immer so direkt so, alles klar, nee. Wir haben halt tatsächlich sehr strenge Richtlinien, was das angeht. Und grundsätzlich glaube ich schon, also ich würde nie behaupten, die Due Diligence wird nicht ordnungsgemäß betrieben. Da wird auf jeden Fall Risikoabwägung betrieben. Ich glaube aber auch, dass die Leute auch das so ein bisschen Hopium mitbringen, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, sie treffen riskantere oder schlechtere Entscheidungen. Aber ich glaube, im Bitcoin-Markt ist es tatsächlich so, dass die Idee noch wirklich, wirklich viel zählt. So, natürlich auch das Team und wie kann die Idee am Ende umgesetzt werden. Aber ich glaube jetzt, für viele Investoren ist halt, ich meine, da muss man auch ganz ehrlich sein, es geht oftmals ja bei einem Investment gar nicht unbedingt darum, kann das Unternehmen in 5 Jahren richtig viel Geld erwirtschaften, sondern kann das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren zu einem Punkt kommen, wo die Firmenbewertung 10x geht. Das ist ja grundsätzlich in der Investmentwelt so, dass ein Investor nicht unbedingt daran interessiert ist, für immer beteiligt zu sein und immer irgendwie seine Rendite vom Unternehmen zu bekommen, sondern vielleicht halt auch bei einem Series B oder so dann aussteigen möchte oder nach einem Series B aussteigen möchte. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was die Entscheidung der Investoren schon ein bisschen trübt, weil viele halt auch einfach die Idee sehen und denken, okay, gut, auf einem Bitcoin-Standard haben wir das noch nicht. Wir haben jetzt hier eine First-Mover-Advantage. Und wir können tatsächlich zu einem Punkt kommen, wo dieses Unternehmen mal extrem viel Geld wert sein wird. Einfach nur, weil es die ersten waren, die das gemacht haben. So. Gleichzeitig ist es ja auch schon so, dass man immer ein bisschen drüber nachdenken muss, in welchem Markt bewegen wir uns hier und wie viel Kapital ist eigentlich verfügbar. Und gerade wenn man jetzt die OGs betrachtet, die halt auch einfach, teilweise gibt es ja wirklich Funds, die Projekte pushen, weil sie glauben, das tut der Adoption gut und gar nicht unbedingt dem Unternehmen oder gar nicht unbedingt dem eigenen Bag. Ne? Das ist definitiv nicht bei jedem so, aber das ist halt ein Riesenvorteil, den man als Unternehmen in diesem Space eben halt auch haben kann, dass man durchaus jemanden treffen kann, der einfach sagt, hey, ich mache jetzt hier was Gutes für die Bitcoin-Adoption im Allgemeinen, indem ich halt Bitcoin-Unternehmen unterstütze. Das haben wir mit 21 eben auch gesehen. Gut, wir sind kein, 21 ist kein VC, ne? 21 ist ein Verein. Aber wenn man sich
ja hier, ne? Strecken unsere 21 Pullis und Shirts heraus.
Aber wenn man mal sieht, wie viele Leute bereit sind zu geben, einfach nur um Adoptionen voranzubringen oder unter Projekte, Unternehmen oder irgendetwas zu unterstützen, die eben alle gemeinsam an diesem einen Strang ziehen. Und da sind wir wieder so ein bisschen, wie kooperativ ist diese Industrie? Wir wollen halt alle das Gleiche. Wir wollen das vielleicht in unterschiedlichen Nuancen oder auf unterschiedlichen Wegen. Aber das Grundziel, Bitcoin-Adoption und Produkte zu bauen, die auf Bitcoin bauen und Bitcoin eben weiter zu etablieren als das globale Zahlungsmittel, was es irgendwann mal sein könnte und sollte, das ist ja eigentlich die Mission von jedem hier.
Also potenzielle Investoren lieber im Bitcoin-Space, wenn man eine Bitcoin-Only-Company baut, auch lieber im Bitcoin-Space sich direkt anschauen. Die sind spannender, haben ein großes Interesse dran, sich euer Unternehmen genauer anzuschauen und vor allem auch da gute Tipps zu geben und eventuell, was auch immer ihr macht, eventuell dabei helft, die Adoption voranzutreiben, dann sieht es auch sehr gut aus. Jetzt, bevor wir laufen hier auf eine gute Stunde gerade zu, bevor wir zum Ende kommen und auch zu den Shoutouts, ich würde gerne noch so zwei nerdige Themen kurz ansprechen. Wäre das okay für dich, Martin?
Also sehr gerne. Also gerade weil das eine ist eins, was mich, also dann machen wir ein bisschen länger, voll okay für mich. Dann haben wir noch Zeit. Sauber. Für Slashtags.
Genau, Slashtags. Und ich würde gerne erstmal auf das Thema eingehen.
Bin ich ja vielleicht nicht ganz die richtige Person. Da sollte man ja eigentlich den John eigentlich herholen, weil das ist ja gar nicht mein Produkt. Aber ich kann natürlich ein bisschen...
Kommen wir gleich zu. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem anderen Nerd-Thema an und dann gehen wir zu Slashtags über. Und zwar würde mich erstmal gerne interessieren, Egge, wie betrachtest du den Unterschied von einer Plattform und einem Netzwerk und welche Relevanz hat das, die Interoperabilität des Lightning-Netzwerks für euch als Plattform, die auf einem solchen Netzwerk aufbaut? Was erhofft ihr euch davon? Welche Vorteile ergeben sich daraus? Plant ihr auch sowas wie, dass man halt die bei euch hochgeladenen Videos und den bei euch hochgeladenen Content auf allen anderen möglichen Plattformen auch konsumieren und direkt bezahlen kann? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also jetzt, wo ich beide nerdigen Fragen gehört habe, spielen die ja auch so ein bisschen in eine Richtung rein.
Genau.
Also grundsätzlich glaube ich, dass ich bin grundsätzlich kein Feind von Plattformen. Wäre ja auch komisch, wenn ich eine betreibe und gleichzeitig ein Feind von Plattformen wäre. Ja. Ich glaube, Plattformen sind ein Mittel zum Zweck. und aktuell aber durchaus ein nötiges Mittel zum Zweck. Also der Zweck ist natürlich immer, dass das Verteilen von Content oder das Zugänglichmachen von Content, eventuell auch das Monetarisieren von Content. Und grundsätzlich haben wir ja die notwendigen Dinge dafür, das auch in einem möglichst dezentralen Weg zum Beispiel zu machen. Also jeder könnte ja auch seine eigene Plattform sein. Das würde tatsächlich auch das Risiko für den Creator noch weiter minimieren. Also gerade mit Bitcoin kann ich ja wirklich sagen, okay, ich baue mir jetzt hier meinen kleinen Server hin, unten in mein Büro und meinen kleinen Webserver und da betreibe ich jetzt einen Blog drauf und auf diesem Blog poste ich Content und zusammen mit BTC Pay Server und sonst irgendetwas monetarisiere ich das dann zum Beispiel. Super geile Sache. Bin ich ein riesen Fan von. Aber jetzt ist es nun mal so, dass wir einen riesengroßen Batzen an Menschen auf der Welt haben, die das gar nicht können. So, weil sie entweder den Zugang nicht haben oder das Wissen nicht haben oder auch grundsätzlich einfach gar kein Interesse daran haben, das zu lernen. So, auch wenn es vielleicht gut wäre für sie. Und ich glaube, für diese Menschen brauchen halt Plattformen als eben Mittel zum Zweck zur Monetarisierung und Distribution ihres Contents. Das dazu. Ich glaube schon, dass wir an einen Punkt kommen können in der Zukunft, wo das Ganze auf einer nutzerfreundlicheren und dezentraleren Art passieren kann. Aber wir sind eben noch nicht an diesem Punkt. Damals, als wir Starbucker begonnen haben, war es bei uns eine ganz intensive Diskussion. Wir haben nämlich schon darüber nachgedacht, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tor-Domain hätten, also eine Onion-Domain, einen Onion-Host und gar nicht im regulären Internet passieren würden und gar nicht ein reguläres Unternehmen wären, sondern einfach nur eine Gruppe aus Bitcoinern, anonym, die diese Plattform hier betreiben, können wir dann nicht ein viel freieres Konstrukt schaffen? Ja. Ist das Produkt dann immer noch zugänglich für alle Menschen auf der Welt, die dieses Problem haben? Auf gar keinen Fall. So, weil dann kommst du halt wirklich, dann beschränkst du den Zugang schon mal dadurch, dass du eben sagst, du brauchst jetzt hier einen speziellen Browser, um das zu benutzen. Und du basierst alles auf dem Tor-Netzwerk. Und können wir auf Tor überhaupt Videos in HD-Qualität streamen oder nicht? Definitiv fraglich.
Nicht.
So, all diese Fragen. Und da haben wir uns halt entschieden, okay, um das Problem tatsächlich für möglichst viele Menschen zu lösen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das so zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir da nie hinkommen können. Und gerade an diesem Punkt ist Slashtags ja total interessant, ne? Weil Slashtags eben schon Hypercore heißt es, glaube ich. Also das gesamte Konstrukt rund um Slashtags einfach einen Weg schafft zu sagen, okay, vielleicht können wir ja Plattformen haben, die Zugänglichkeit schaffen, aber der Content ist gar nicht wirklich bei der Plattform, sondern der bleibt beim Nutzer und die Plattform ist quasi nur das Zugangsportal zum Content oder distribuiert den Content tatsächlich. Mhm. Also aktuell ist es ja so, ich spreche von Plattform als Verteiler, aber wir sind ja gar kein Verteiler. Wir besitzen den Content auf unseren Servern. So, und das ist halt einfach so. Genau, wir hosten den Content. Das ist halt einfach so, weil das System bisher das auch so ein bisschen so vorausgesetzt hat und kein normaler Nutzer hat jetzt irgendwie überhaupt die Möglichkeit, bei sich zu Hause Content zu hosten oder uns das dauerhaft zu bereitzustellen. Und gerade wenn wir jetzt mal wirklich von Livestream sprechen, ne? Überlegt euch mal bitte, was ein Livestream für eine Bandbreite braucht, wenn da 5000 Leute zugucken. Also wenn du einen HD-Livestream hast, der vielleicht 2 Megabyte die Sekunde groß ist und das ist wirklich klein, aber jetzt hast du 5000 Leute, die diesen Content streamen. Ne? Also das sind riesige Datenmengen in der Sekunde, die du übertragen müsstest. Das kann aktuell gar kein Router leisten. Und deswegen brauchen wir ja diese Distributionsplattform, die aber halt eben auch das Hosting so ein bisschen, das gesamte Netzwerking dahinter auch übernehmen und das Load Balancing. Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Ding. Aber ich glaube schon, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir zumindest Teile von Content oder immer mehr Content, je besser unsere Technologie eben wird, auch wieder in unseren eigenen Verantwortungsbereich zurückbekommen können. So, und Slashtags macht es ja zum Beispiel so, indem wir halt sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen persönlichen Drive. Also ich will jetzt nicht zu sehr in die Technik reingehen, aber ich habe jetzt hier meinen persönlichen Drive und alles, was auf diesem Drive passiert, ist halt grundsätzlich erstmal verschlüsselt. Das kann jetzt nicht unbedingt jeder sehen. Ich kann auch sagen, das hier ist mein Public Drive und das kann jetzt jeder sehen. Aber ich kann eben halt auch sagen, okay, hier, ich habe jetzt hier einen Drive, der ist unter meiner Kontrolle und der ist für Daniel. Und das mache ich, indem ich eben sage, alles, was in diesem Drive drin ist, ist verschlüsselt, aber nicht mit meinem Public Key oder mit einem Public Key von jemand anderem, sondern mit Daniels Public Key. Und damit kann ich jetzt sicher gehen, dass nur Daniel das auch lesen kann und niemand anderes. So. Indem ich es quasi wie.
Magst du vielleicht vorher noch einmal so ein bisschen erläutern, was ist Slashtag und also ohne zu tief reinzugehen, wie funktioniert das grob und was für ein Problem löst es?
Sorry. genau, also Slashtags ist sehr, sehr vieles, aber die Grundidee ist, dass wir Identitäten reduzieren von dem, was sie bis jetzt sind im Internet, nämlich zum Beispiel E-Mail und Passwort oder sonst irgendetwas, zurück auf öffentliche und geheime Schlüssel. Und das ist eben genau das gleiche System, was das Bitcoin-Netzwerk eben nutzt, um zu funktionieren. Also Bitcoin-Adressen sind letztendlich nichts anderes als öffentliche Schlüssel und ich besitze eben den privaten Schlüssel zu dieser Bitcoin-Adresse und damit kann ich dann eben Transaktionen durchführen. Und was Slashtag jetzt macht, ist, sagt, okay, wir leiten weitere öffentliche und private Schlüssel von derselben Quelle ab wie ein Bitcoin-Wallet zum Beispiel. Aber das nutzen wir jetzt nicht zum Signieren und zum Versenden von Transaktionen, sondern eben, um mich auf einer Plattform einzuloggen. Oder einfach, um meine persönliche digitale Identität an diesen Schlüssel zu knüpfen. Das heißt, ich hätte quasi, man kann sich das vorstellen wie ein Facebook-Profil, nur dass das eben nicht an meiner E-Mail-Adresse haftet, sondern an meinem öffentlichen Schlüssel. Und nur ich habe den privaten Schlüssel dazu. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt das bearbeiten, kann den Besitz darüber nachweisen, indem ich zum Beispiel eine Signatur erstelle oder eben alles mögliche andere. Nämlich zum Beispiel auch das Speichern und Sichern von Dateien in einem dezentralen Netzwerk. Also die Ideen und die Möglichkeiten, die sich dadurch eben eröffnen könnten in der Zukunft, sind halt tatsächlich ziemlich groß und sie gehen vor allen Dingen in diesen Peer-to-Peer-Bereich rein. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt eine riesige Blockchain für Daten haben. So, das haben wir in den vergangenen 10 Jahren schon oft genug durchgekaut, dass das vielleicht eine schlechte Idee ist, eine Blockchain für Nutzerdaten oder sonst irgendetwas zu haben. Sondern es geht halt tatsächlich darum, dass wir sagen, jemand, der an meinen Daten interessiert ist, kann sich direkt mit mir verbinden und wir können miteinander in einem 1-zu-1-Austausch diese Daten eben miteinander austauschen und tatsächlich auch komplett verschlüsseln. Das heißt, da ist niemand mehr in der Mitte, der das irgendwie kennt, so ein bisschen wie diese End-to-End-Encryption, die wir ja mittlerweile bei Chat-Messengern auch viel haben. Genau, es ist ein wahnsinnig komplexes Konstrukt und ich habe ja auch schon gesagt, es ist ja gar nicht mein Produkt. Ne? Wir setzen Slashtags bei Starbucks ein, aber die Möglichkeiten, die sich dadurch eben eröffnen könnten in der Zukunft, sind nahezu grenzenlos. Und vor allen Dingen, was für uns besonders interessant ist, abstrakt gesagt, könnten wir dem Nutzer tatsächlich wieder erlauben, Herr über seinen eigenen Content zu sein, obwohl er weiterhin auf unserer Plattform existiert. Das heißt, den Content, den man auf Starbucks sieht, könnte dann in der Zukunft tatsächlich direkt von dem Drive eines Nutzers kommen. Mhm. Wenn er sich zu irgendeinem Zeitpunkt entscheidet, er möchte das nicht mehr, verwehrt er uns den Zugang zu diesem Drive oder löscht den Content in diesem Drive und dann sehen wir den auch nicht mehr und können ihn nicht mehr redistribuieren. Das heißt, das, was wir eigentlich jetzt sein wollen als Content-Verteiler, wären wir dann wirklich, weil wie Daniel ja schon richtig angemerkt hat, wir hosten aktuell den Content. Das heißt, wir verteilen den gar nicht, sondern wir duplizieren den Content, den du hast und packen ihn bei uns auf die Server und dann können wir den von unserem Server aus verteilen. Aber gar nicht unbedingt der Content, den du hast, den geben wir weiter. Das heißt, du verlierst die Kontrolle.
Der Content ist ja die eine Seite, aber würdest du nicht auch sagen, ihr als Plattform seid auch in gewisser Art und Weise auch ein Orchestrator von Zahlungsflüssen?
Was genau meinst du damit?
Naja, du bist ja quasi als derjenige, der den Content publisht und wenn das Publishing halt an Zahlungen geknüpft ist, also entweder Zahlungen, also die Like-Zahlungen oder halt Zahlungen, die nur durchgehen, beziehungsweise die man halt tätigen muss an den Nutzer oder halt pro Content-Piece. Das heißt, ihr seid ja in erster Linie, orchestriert ihr sozusagen, was den Zahlungsverkehr angeht, ja die Zahlungen, die zu so einem Content-Piece ja connected sind, zu einem solchen Inhalt connected sind.
Genau, also das ist ja so ein bisschen das, was ich am Anfang eben halt auch sagte, dass wir quasi die Möglichkeit geben Leuten, die nicht wissen, wie sie es selber machen können, eben auch eben Zahlung zu erhalten über die Plattform direkt. Auch das sind eben alles Dinge, die man, wenn Slashtags tatsächlich zu einem Netzwerk wächst, wie das so gedacht ist, tatsächlich darüber auch komplett abwickeln kann, weil zu jedem Slashtags-Profil gehört zum Beispiel ein Slash-Pay-Profil. So, und in diesem Slash-Pay-Profil kann ich eine Reihe von Dingen definieren, wie man mich jetzt bezahlen kann. Und das ist natürlich in unserer Welt jetzt zum Beispiel ein LN-URL für eine Lightning, ne, wo man immer wieder Lightning-Adressen, Lightning-Invoices von ableiten kann. Aber gleichzeitig könnte Slash-Pay auch sehr klug darüber sein und sagen, okay, ich kenne zum Beispiel die Liquidität auf diesem Node und da möchte mich jetzt jemand für 10.000 Euro möchte da jetzt jemand bezahlen. Das geht gar nicht. Ich gebe dem jetzt stattdessen eine Bitcoin-Adresse. Oder man kann es eben noch sogar noch weiter denken. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das im Protokoll überhaupt irgendwie vorgesehen ist, weil es nicht so ganz zu dem Entwicklerteam passen würde. Aber man könnte jetzt auch sagen, okay, es funktioniert hier alles nicht. Hier ist mein Venmo-Handle, ne? Oder hier ist mein Cash-App-Handle oder sonst irgendwie so mein PayPal-Handle, ne? Also, und dann hast du halt tatsächlich, wenn du dann irgendwann alles in einem geschlossenen, also nicht in einem geschlossenen System im Sinne von, da kann keiner ran, das ist natürlich alles Open Source und
aber wenn du einen Standard hast, einen Standard sich etabliert hat. Ja.
Genau, und vor allen Dingen auch Plattformen etabliert haben, die das nutzen, weil, und ich glaube nämlich nicht, dass das in Zukunft die Plattform ersetzen wird, sondern das ist das Protokoll. Und es wird in Zukunft Plattformen geben, und das ist immer die Aufgabe der Plattform, die Dinge zu abstrahieren, die vielleicht zu kompliziert sind für den Nutzer, das jetzt direkt selber zu machen und das verfügbar und zugänglich für alle zu machen. Aber in Zukunft wird die Plattform eben weniger Relevanz haben. Und das Coole ist, und natürlich muss ich das jetzt aus persönlicher Sicht sagen und nicht unbedingt aus Unternehmenssicht, weil fürs Unternehmen mag es sogar ein Risiko sein. Das Coole ist, mit so einer Technologie wie Slashtags könnte es 10 Starbuckers geben und ich könnte mich mit meinem Slashtags-Profil bei jedem anmelden und ich hätte überall sofort meinen Content. Aber alle Zahlungen würden immer auf mein eines Wallet gehen. Mein Content würde an meinem zentralen persönlichen Drive Ort sozusagen verwaltet werden und ich könnte eben wirklich immer sagen, ach, Starbucker 2, die waren irgendwie doof zu mir, die schließe ich jetzt aus und auf einmal, zack, ist mein Profil dort leer.
Ja. Aber
auf
einmal oder es lohnt sich nicht, weil da vielleicht so wenig Traffic drauf ist oder die Nutzer irgendwie eine andere Vorstellung von dem Content haben oder Wünsche an den Content haben und so weiter.
Genau. Ja.
Das funktioniert bis jetzt nur mit BitKit, ne? Der neuen Wallet, die Synonym jetzt vor ein paar Wochen rausgebracht hat.
Richtig, BitKit ist aktuell das einzige Wallet, was Slashtags von der Client-Seite tatsächlich unterstützt.
Hm. Soweit ich weiß. Ja, aber spannend.
Wir stehen
ich habe mal so ein bisschen damit rumgespielt, das war noch nicht ganz intuitiv, aber ich glaube, das kommt, also ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, verfolgt das schon eine ganze Zeit.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja, sehr cool.
Bevor wir dann ganz zum Schluss kommen, Ecke, was ist so die Aussicht für Starbucker? Wo geht's hin? Was gibt's irgendwie spannende Infos, die du uns noch mit auf den Weg geben kannst, bevor wir uns die Shoutouts angucken?
Ja, wir sind jetzt natürlich, genau, also ich hatte ja vorhin erwähnt, wir sind jetzt gerade in der Finanzierungsphase für die zweite Runde. Wir haben natürlich große Pläne und das ist natürlich auch immer notwendig, wenn man Finanzierung eben macht. Was machen wir damit eigentlich? Und ganz, ganz oben bei uns steht halt tatsächlich native App. Also wir wollen das, was wir jetzt schon in der Web-App eben bieten, aber eben halt auch immer im Web-App-Modus und alles immer so ein bisschen nicht, ne? Also es ist halt da, funktioniert gut, aber es könnte halt eigentlich noch ein bisschen smoother sein, es könnte ein bisschen reaktiver sein. Wir sagen halt, make Bitcoin even more accessible, so das ist eben unser Leitspruch dabei. Wir wollen halt tatsächlich jetzt nativ gehen und sagen, okay, all die Features, die wir jetzt zur Verfügung stellen sollen, 100% nativ und mit einer wahnsinnigen UX eben auf einem Smartphone direkt verfügbar sein. Ne? Und das sehen wir halt auch als ganz wichtigen Schritt, weil wir natürlich im Bitcoin-Space unterwegs sind, aber unsere Wettbewerber sind eben riesige Unternehmen mit Apps, die seit vielen Jahren in Entwicklung sind. Und wir müssen halt auf einer User-Experience-Basis einfach damit auch wettbewerbsfähig sein. Das ist das Ziel. Ja. Das heißt, das ist das große Ding für die Zukunft. Ne? Also damit meine ich so vielleicht Ende Q1, Mitte Q2, 23 soll es da so die ersten Sachen zum Ausprobieren in die Richtung geben. Und dann halt weiterhin das Erforschen von diesem ökonomischen Signal, ne? Und wie wir das weiter nutzen können, um eben Content-Creatern bei zur Seite zu stehen, ihren Content besser zu monetarisieren und gleichzeitig eben unser System, was wir über die vergangenen Jahre leider ein bisschen vernachlässigt haben, wieder aufzupolieren.
Nice. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns alles da erwarten wird in Zukunft bei Starbucker. Die App also sofort runterladen. Also ich werde es zumindest machen. Sehr schön.
Sobald du da bist dann, ne?
Genau. Wir haben es eben mehrmals angesprochen, Value for Value. Eine Möglichkeit, wie ihr uns bei dem Podcast hier supporten könnt, ist Value for Value. Nutzt Value for Value Apps fürs Podcasting. Starbucker demnächst vermutlich, aktuell zumindest Reese und Fountain. Sind gute Apps, um Satoshis zu streamen, auch um Satoshis zu empfangen. Wir machen das auch mit Fountain, vielleicht demnächst mit Starbucker. Das würde mich auch sehr freuen. Genau, und dort haben wir ein paar Boosts bekommen. Ich habe letzte Folge, habe ich blöderweise gesagt, dass wir keine Boosts erhalten haben und damit keine Shoutouts, aber das stimmt nicht so ganz. Die waren nur schon viel zu lange her. Wir haben direkt am Anfang zum Start des Podcasts ein paar schöne Boosts bekommen, guter Auftakt, einige neue Insights. Freue mich, mit an Bord zu sein. Das kommt vom Alt-Bierjub, dem Thorsten, der hier bei uns auch die Post-Production macht. Dann haben wir von Green Frogs.
Wie viel? Also sagst du, wie viel
dazu? Wie viel? Das waren 214 Satz. Dann haben wir 2000 Satz, 2039 Satz von Green Fox, der sagt, bin gespannt, das Thema hat wirklich gefallen bisher. Viel Erfolg auf der Reise. Dann haben wir noch einen Boost von einem unbekannten Nutzer. Das sind 240 Satz, der schreibt, wäre nicht die Raiffeisenbank Bayern Mitte ein guter Partner für den Mittelstand? Das ging vor allem an den Christian. Das war die Folge im Mining im traditionellen Familienunternehmen. Und jetzt haben wir noch einen neuen Shoutout. Ach nee, das ist noch nicht ganz der neue. Das ist schon ein bisschen länger her noch. Viel Erfolg zum Start. Wahnsinnige Folge. Danke, der Bitcoin-Geist ist aus der Flasche. Kommt von Ismebendeo. Und jetzt haben wir noch einen ganz neuen, passend zum, oder kam rein zur Folge, BTC Pay Server mit Dennis. Dort kam jetzt der Kommentar zurück, BTC Geil Server mit 408 Satz. Ich glaube, wir müssen ein kleines Limit einführen. Ich glaube, 2100 Satz sollten für einen Shoutout mindestens drin sein. Also ab jetzt, wenn ihr Shoutouts habt und wollt mit aufgenommen werden, 2100 Satz ab jetzt. Genau, ich würde sagen, es war eine tolle Folge, war mega spannend mit dir zu sprechen. Egge, wir haben tolle Insights bekommen darüber, was es bedeutet, ein Lightning-Bitcoin-Startup im Technologieumfeld zu bauen, also eine Plattform darauf aufzubauen. Ich hoffe, wir sehen noch mehr Gründungen in dem Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von daher, lasst euch inspirieren und wenn ihr Fragen habt, Egge steht bestimmt auch gerne zur Verfügung in seinem sehr engen Zeitplan. Wir sind ja schon froh, dass wir es reingeschafft haben. Danke dafür, Egge.
Ja, nee, hat mir riesen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Sehr schön. Dankeschön. Sehr cool. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Schön, dass du da warst.
Klasse. Ciao.